Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Immer wenn in Deutschland etwas verkauft wird, klingelt im Finanzministerium die Kasse. Je nachdem, um welche Ware es sich handelt, kassiert der Staat 7 oder 19% des Nettoverkaufspreises als Umsatzsteuer. Diese Steuer schlägt jeder Verkäufer auf den Nettoverkaufspreis seiner Ware drauf. Er wälzt sie auf seinen Kunden ab. Jeder Verkäufer bekommt von seinem Kunden genau den Betrag zurück, den er vorher selbst als Mehrwertsteuer bezahlt hat. Nur einer kann sich leider gar nichts zurückholen, weil er am Ende der Kette steht. Deshalb heißt er auch, ja genau, Endverbraucher.
Tja, und Endverbraucher ist eine Definition. Es könnte aber auch sein, dass ich am Ende der Nahrungskette stehe. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Heute haben wir ein Thema, das euch wahrscheinlich völlig überraschen wird, weil es euch noch nie so richtig begegnet ist. Es betrifft euch alle. Alle zahlt ihr die Mehrwertsteuer und trotzdem macht sich kaum jemand darüber Gedanken. Und das wollen wir ab heute ändern. Und die Frage, ob wir ein Tiny House mit oder ohne Mehrwertsteuer bzw. Vorsteuer bezahlen, hat einen triftigen Grund und da gehen wir heute ein bisschen tiefer drauf ein. Und als alter Volkswirt raufe ich mir manchmal die Haare, dass es einfach so lässig und locker gesehen wird. Es wird einfach bezahlt und damit fertig. Die YouTube-Videos, die man zur Mehrwertsteuer bekommt, gelten alle für Selbstständige. Für Angestellte interessiert das anscheinend niemanden. Und auch der Steuerberater und selbst der Steuergestalter, der hilft, die Steuer zu optimieren, redet selten über Mehrwertsteuer, weil es für ihn ein durchlaufender Posten ist. Warum? Klären wir gleich. Und damit die Aufmerksamkeit richtig hochgefahren wird, gebe ich euch ein kleines Beispiel. Ihr seid als Angestellte, als unselbstständig Tätige, als Beamte tätig und ihr verdient euer normales Geld. Davon zahlt ihr Einkommensteuer. Und je mehr ihr verdient, desto mehr greift auch die soziale Neidkomponente, dass ihr umso exponentiell mehr an Steuern zahlt. In Deutschland liegt der Spitzensteuersatz dann bei bummelig 42%. Übrigens ist das noch relativ human. In Österreich kann das bis 55% sein. Ihr habt also einen Teil eures Einkommens, das, was ihr verdient habt, an Bruttogehalt an den Staat abzuführen. Und von dem, was der Staat euch dann lässt, dem Nettogehalt, bestreitet ihr euer Leben, euer Dasein. Und auf fast alles, was ihr davon bezahlt, müsst ihr noch einmal Mehrwertsteuer bezahlen. Eine sogenannte Verbrauchssteuer. Halten wir also fest. Erst einmal wird euer Einkommen versteuert und wenn ihr das Geld verbrauchen wollt, wird es nochmal besteuert. Wolltet ihr also verhindern, eine Verbrauchsteuer zahlen zu müssen, dann dürft ihr einfach nichts mehr ausgeben. Wohlgemerkt ausgeben in Form von Geld. Solltet ihr auf die Idee kommen, Waren zu tauschen, Eier gegen Schinken oder ähnliches, dann würde es keine Mehrwertsteuer geben. Das heißt also, die Mehrwertsteuer ist eine Zivilisationssteuer, die nur dann aufkommt, wenn ihr in dem System Geld gegen Verbrauchsgüter lebt. Und je verstädterter ihr seid, desto intensiver seid ihr in diesem System logischerweise verhaftet. Ich lebe auf dem Lande in Mecklenburg-Vorpommern und ich bekomme meine Eier noch vom Nachbarn, selbstverständlich ohne Mehrwertsteuer. Das rettet mich auch nicht vor der riesigen Krake des Fiskus, aber es vermindert das Leiden ein ganz, ganz klein wenig. Nur genau das wissen ja Politik, Regierung und Fiskus, dass ihr ohne Geld ausgeben keine Chance habt zu überleben. Und deswegen besteuert er euren Verbrauch, weil ihr keine Chance habt, euch dagegen zu wehren. Als Volkswirt sage ich natürlich, das ist eine unseriöse Doppelbesteuerung, das ist Raubrittertum. Aus politischer Sicht sage ich natürlich dann, okay, ich bin der Staat, ich bin immer seriös. Wenn ihr eure reale Steuerlast berechnen wollt, dann addiert zu eurer Einkommensteuer einfach einmal die Mehrwertsteuer hinzu und wenn ihr bisher 42% plus die 19% habt, dann seid ihr deutlich über 50% insgesamt. Natürlich unabhängig von den gesamten anderen heimlichen indirekten Steuern, wie zum Beispiel der Sektsteuer. Wo kommt eigentlich die Sektsteuer her? Ja, die kommt aus der alten Kaiserzeit, weil damit die Reichskriegsmarine finanziert werden sollte. Das war der Sektsteuerpfennig. Also jedes Mal, wenn ihr in Deutschland eine Flasche Sekt kauft, sagt ihr, saufen für die Reichskriegsmarine. Aber das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass eine einmal eingeführte Steuer nie wieder zurückgenommen wird, sondern immer weiter umgemünzt wird und weiterverwendet wird und weiter aufgebohrt wird. Ja, und wie hoch ist denn die heutige Sektsteuer? Ihr zahlt momentan für jede Flasche Sekt 1,02 Euro an Sektsteuer. Und damit nicht genug, wird auf die Steuer natürlich nochmal die Mehrwertsteuer verlangt, das heißt 1,22 Euro. Wenn also im Supermarkt die Flasche Sekt 2,50 Euro kostet, wisst ihr jetzt, dass die Hälfte an Steuern weggeht. Das heißt also Dreifachversteuerung, Einkommensteuer, Sektsteuer, Mehrwertsteuer. Und daran dürft ihr jedes Mal denken, wenn ihr an die Tankstelle fahrt. Auch die Mineralölsteuer wird nochmal mit der Mehrwertsteuer besteuert. Doch zurück zu den ausufernden Steuersätzen, die permanent weiter aufgebohrt werden. Das ist natürlich auch bei der Mehrwertsteuer passiert. Ganz nebenbei darf ich die Frage stellen, was ist eigentlich an der Mehrwertsteuer mehr wert? Das ist schon ein betrügerischer Begriff für die Ahnungslosen, denen etwas vorgegaukelt werden soll, finde ich zumindest. Und bevor wir in die Tiefe hineingehen, sollten wir uns ein wenig mit der Geschichte dieser Umsatzsteuer beschäftigen. Wir schreiben das Jahr 1916 und der Erste Weltkrieg ist in vollem Gange. Die Materialschlachten an den Fronten kosteten Unsummen und die Hoffnung, wir sind bis Weihnachten wieder zu Hause, verschwanden im Nichts. Dann wird zum 26. Juni 1916 die sogenannte Stempelsteuer auf Warenlieferungen im Deutschen Reich eingeführt. Sie betrug übrigens seinerzeit 0,1%. Aber bereits zwei Jahre später, am 26. Juli 1918, führte man die Umsatzsteuer ein und die betrug dann tatsächlich schon 0,5%. Wir halten fest, das war schon einmal eine Verfünffachung der Steuer. Und auf Luxuswaren gab es sogar den Steuersatz von 10%. Da ging man schon etwas höher. Diese Umsatzsteuer wurde fällig jedes Mal, wenn ein Produkt verkauft worden ist. Und wenn es weiterverkauft worden ist zum Händler und zum Wiederverkäufer, wurde jedes Mal diese Steuer aufgeschlagen. Also in jeder Phase des Handels stieg der Preis durch die zusätzliche Umsatzsteuer. Das nannte man die sogenannte Allphasensteuer. In jeder Phase musste der Hersteller und der Händler und der Wiederverkäufer jeweils immer wieder die Umsatzsteuer abführen. Und bei diesem ursprünglichen Steuersatz von 0,5% blieb es natürlich nicht. Bereits im Jahre 1935 vervierfachte es sich auf 2%, 1946 dann auf 3% und 1951 schließlich auf 4%. Und im Jahre 1967 änderte man dieses Allphasensystem auf ein Mehrwertsteuersystem. Damit änderte sich das System wie folgt. Der Hersteller schlägt die Mehrwertsteuer auf seinen Preis auf und führt diese Mehrwertsteuer an den Staat ab. Der gewerbliche Händler bezahlt die Mehrwertsteuer, bekommt sie aber vom Fiskus wieder zurück. Er erhöht logischerweise den Preis um seine Handelsmarge und schlägt dann die Mehrwertsteuer wieder auf den Gesamtpreis auf. Der Endverbraucher zahlt dann die Mehrwertsteuer und bekommt nichts zurück. Doch halt stopp, was sagte die Dame in dem kleinen Intro zu Anfang dieses Podcasts nochmal? Hört nochmal genau rein.
Jeder Verkäufer bekommt von seinem Kunden genau den Betrag zurück, den er vorher selbst als Mehrwertsteuer bezahlt hat.
Stimmt, ihr habt recht, da ist ein logischer Fehler. Richtig hätte es natürlich heißen müssen, dass der gewerbliche Verkäufer die bezahlte Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückbekommt. Und die Mehrwertsteuer, die er seinem Kunden in Rechnung stellt, die führt er dann ans Finanzamt ab. Das ist ja auch logisch, weil wenn der Verkäufer das Produkt nicht mehr verkaufen könnte, bliebe er ja auf der Mehrwertsteuer sitzen, was ja nicht passiert. So oder so bleibt es dabei, den letzten beißen die Hunde oder eben der Fiskus. Doch wir machen weiter im geschichtlichen Exkurs. Und bereits zum 01.01.1968 stieg der Mehrwertsteuersatz auf 10% und der verringerte Mehrwertsteuersatz wurde auf 5% festgesetzt. Der guten Form halber wollen wir nicht vergessen, dass es wieder eine Verzweieinhalbfachung der Umsatzsteuer darstellt. Das hielt dann übrigens nur 6 Monate. Zum 1. Juli 1968 stieg er schon auf 11% und 5,5%. 1978 waren es dann 12%, 1979 13%, 1983 14%, 1993 15% und 1998 dann schon 16%. Und dann kamen die Bundestagswahlen 2005 und eine gewisse Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin. Bereits im Bundestagswahlkampf wurde heftigst gestritten. Die Sozialdemokraten sagten, nein, der Mehrwertsteuersatz darf nicht erhöht werden, weil es nur den Endverbraucher, den kleinen Mann, betrifft. Die CDU-CSU sagte, 2% Erhöhung, wir brauchen mehr Kohle. Ja, und kaum war dann Frau Merkel im Amt, hat sie ein salomonisches Machtwort gesprochen und das hieß 3% von 16% auf 19%. Aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet ist es der frecheste Griff in die Tasche des kleinen Mannes schlechthin gewesen. Die Erkenntnis für linke Parteien könnte also heißen, wenn sie schon über soziale Umverteilung nachdenken, dass sie einfach sagen, sie senken die Mehrwertsteuer. Das klappt natürlich nicht, weil keine erkenntnisreichen Volkswirte im linken Lager sitzen und der Otto-Normalverbraucher das sowieso nicht versteht. Deswegen müssen sie alle mit Steuergeschenken und Bürgergeld und so etwas werben, nach dem Motto, wählt mich, dann kriegt ihr mehr Geld. Das könnte man auch als Bestechung im Amt bezeichnen, aber das ist ja nur für Unternehmer strafrechtlich relevant, nicht für Politiker. Und um den geschichtlichen Exkurs abzuschließen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass vom 1. Juli 2020 bis Ende des Jahres 2020 während der Corona-Phase der Mehrwertsteuersatz ganz kurzfristig mal wieder um 3% gesenkt worden ist. Jetzt wollen wir wirklich nicht über die inflationäre Entwicklung der neuerlichen Erhöhung der Mehrwertsteuer diskutieren. Die Unternehmen haben heimlich die Preise erhöht, die Mehrwertsteuer hat es dann wieder erhöht, der Preisindex, der Warenkorb hat sich dann gesteigert und die Inflation ist erhöht worden und die Bürger haben wieder weniger in der Tasche gehabt. Nein, das sind volkswirtschaftliche Grundlagen, von denen der gemeine Politiker keine Ahnung hat. Doch halt stopp, da war doch noch etwas Anfang des Jahres 2024. Richtig, bis zum 31. Dezember 2023 galt der verringerte Mehrwertsteuersatz von 7% für die Gastronomie. Also wenn ihr ins Restaurant gegangen seid, um dort einmal einen schönen Abend zu verbringen. Seit Januar 2024 hat sich diese Mehrwertsteuer von 7% auf 19% erhöht, also 12% mehr beim Restaurantbesuch. Und möglicherweise haben die sozialistischen Umverteiler in der Ampelregierung sich jetzt gesagt, also der kleine Mann hat hier nicht im Luxus zu schwellen, der hat zu Hause zu essen. Tatsächlich hat sich diese Mehrwertsteuererhöhung nur auf den Endverbraucher ausgewirkt. Wenn ich als Unternehmer mit meinen Kunden oder mit meinen Geschäftspartnern ins Restaurant gehe und die einlade, hole ich mir natürlich nicht nur die Mehrwertsteuer zurück, sondern setze die Gesamtkosten auch noch als Betriebskosten ab. Und wie hat sich diese Mehrwertsteuererhöhung dann wirtschaftlich ausgewirkt? Viele Endverbraucher sind einfach nicht mehr ins Restaurant gegangen. Die Restaurants haben entsprechend weniger Umsatz gemacht, weniger Steuern abgeführt und der Fiskus hat wieder weniger eingenommen. Aber das ist dann wie bei diesem alten Witz. Was passiert, wenn der Sozialismus in der Wüste eingeführt wird? Erst einmal lange nichts und dann wird der Sand knapp. Und eine Steuererhöhung kann dann zu weniger Steuereinnahmen führen. Tatsächlich ist diese Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie einer der wenigen Fälle, wo der Endverbraucher aktiv reagiert hat und weniger ausgegeben hat. Ansonsten lässt er sich alles gefallen und zahlt einfach brav. Okay, ich schweife schon wieder ab. Zurück zur Mehrwertsteuer. Was bedeutet das nun für den Endverbraucher am Ende der Nahrungskette konkret? Und dazu wollen wir uns ein kleines Beispiel ansehen. Als begeisterter Kaffeeliebhaber kommt ihr auf die Idee, ihr möchtet euch endlich einen richtig schönen Kaffeevollautomaten kaufen. Wir nehmen einmal an, der kostet 1000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Diese beträgt natürlich 19% und sie macht auf diese 1000 Euro fast 160 Euro aus. Der Händler bekommt also netto tatsächlich nur 840,34 Euro. Und das lasst euch bitte noch einmal auf der Zunge zergehen. Ihr zahlt für diesen blödsinnigen Kaffeevollautomaten noch einmal 160 Euro Steuern, obwohl ihr euer Gehalt schon lange versteuert habt. Und um diese 1000 Euro brutto überhaupt vom Nettogehalt bezahlen zu können, musstet ihr bei 40% Steuersatz immerhin fast 1700 Euro an Bruttogehalt verdienen. Ja, und dabei sind die Sozialversicherungsleistungen noch nicht einmal berücksichtigt. Rein steuerlich betrachtet halten wir also fest, ihr habt fast 700 Euro an Einkommensteuer bezahlt und 160 Euro an Mehrwertsteuer, macht zusammen 860 Euro. Der Händler bekam wie viel? 840 Euro. Das heißt, ihr musstet mehr als das Doppelte verdienen, um diese bekloppte Kaffeemaschine zu kriegen. Und wenn euch dieses Beispiel der Kaffeemaschine nicht ausreichen sollte, dann macht bitte Folgendes. Jedes Mal, wenn ihr zukünftig in den Supermarkt, in den Baumarkt, ins Möbelhaus geht, zückt bitte einen Taschenrechner, ihr habt so einen auf dem Smartphone, und teilt den Bruttokaufpreis durch 1,19. Warum 1,19? Weil ja die Mehrwertsteuer oben drauf geschlagen worden ist, die müsst ihr wieder runterrechnen. Bei Produkten, die mit dem verringerten Mehrwertsteuersatz von 7% berechnet werden, könnt ihr natürlich dann durch 1,07 teilen. Und wer dann richtig Spaß hat, der rechnet einfach mal aus, was er in diesem Jahr bereits an Mehrwertsteuer zusätzlich zu seiner Einkommensteuer insgesamt schon ausgegeben und bezahlt hat. Das müsst ihr auch selber berechnen, weil kein Steuerberater und keine Verbraucherzentrale berechnet euch eure Mehrwertsteuerlasten. Und natürlich hält auch die politische Kaste absolut den Mund, wenn es um dieses Thema geht. Ach ja, und glaubt ja nicht, nur weil ich das Thema aufgreife, wird es die große Medienwelt jetzt übernehmen. Dabei sprechen wir über eine der wichtigsten Steuereinnahmen des Staates überhaupt. Wie spannend das für den Fiskus ist, lässt sich ganz einfach an dem Verhältnis der Einkommensteuereinnahmen und der Mehrwertsteuereinnahmen sehen. Im Jahre 2023 hat der Fiskus immerhin 334 Milliarden Euro an Einkommensteuer einkassiert. Die gesamten Steuereinnahmen beliefen sich übrigens auf 915 Milliarden Euro. Ja, und die Mehrwertsteuereinnahmen beliefen sich auf 212 Milliarden Euro. Das heißt also, knapp ein Viertel aller Steuereinnahmen kommen über die Mehrwertsteuer. Und dann lass uns bitte auch einmal die sozialpolitische Komponente berücksichtigen. Wer bereits einen Spitzensteuersatz von 42% bezahlt, wird vielleicht sagen, na, die 19% nehme ich auch noch in Kauf. Doch weit gefehlt, solche Leute, die so viel verdienen, um so viel Steuern zu zahlen, die wissen auch um Möglichkeiten, diese Steuerlast zu verhindern, was der kleine Mann meistens nicht weiß. Die kaufen sich dann zum Beispiel bewegliche Wirtschaftsgüter in Form von Tiny Houses. Wenn ich allerdings am Ende der Steuerkette liege und wenig Steuern zahle auf mein Einkommen, der hat ein ganz anderes Verhältnis. Der zahlt nämlich überproportional gegenüber der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und Mehrwertsteuer. Es wird also tatsächlich vorrangig der kleine Mann auf der Straße geschröpft, wenn die Mehrwertsteuer wieder steigen sollte. Ach ja, und wo bleiben die ganzen linken Parteien, die das Mehrwertsteuersystem jetzt als asoziales System geißeln? Schweigen im Walde. Und dann halten wir bitte auch noch einmal fest, dass ich als Unternehmer für alle betriebsbedingten Kosten, die ich so produziere, indem ich etwas kaufe, die Mehrwertsteuer wieder zurückhole. Aber auch ich als Unternehmer bin natürlich bei meinem privaten Verbrauch auch gemeinsam mit euch allen am Ende der Nahrungskette. Und es dürfte ein offenes Geheimnis sein, dass jeder Selbstständige und jeder Unternehmer gerne vorsteuerabzugsberechtigt ist, weil er natürlich jedes Mal die Frage stellen kann, was ich da kaufe. Ist das wirklich geschäftsbedingt deklarierbar oder muss ich das unbedingt mit Gewalt privat kaufen? Und damit wären wir an des Pudels Kern oder viel deutlicher an der Überschrift dieser Podcast-Folge angelangt. Kaufe ich mein Tiny House mit oder ohne Vorsteuer bzw. Mehrwertsteuer? Und in der Tiny House Praxis kommt das durchaus regelmäßig vor. Insbesondere Menschen im besten Alter, also Best Agers ab 60 Jahre, kommen auf mich zu und sagen, wir haben noch ein paar Jahre bis zur Rente und bis dahin wollen wir gerne ein kleines Ferienhaus kaufen, das ein bisschen vermieten und dann nachher selber nutzen. Soll eigentlich heißen, ich möchte jetzt mein Geld ausgeben, bisschen Geld kassieren noch und nachher möchte ich dann selber privat da drin wohnen, als Erst- oder Zweitwohnsitz als Ferienhaus. Der kleine Tischler, der an der Ecke mal versucht, über Tiny Houses Geld zu verdienen, wird wahrscheinlich glücklich sein, dass er überhaupt mal einen Kunden gewinnt. Der wird dann natürlich nicht mit dem Kunden über sein Mehrwertsteuerthema sprechen. Ich stelle allerdings grundsätzlich eine Gegenfrage und die lautet, möchten Sie Ihr Tiny House mit oder ohne Mehrwertsteuer kaufen? Die Reaktion ist natürlich immer wieder die gleiche. Ein riesiges Fragezeichen erscheint über dem Kopf und die Frage ist, ja, kann ich das selbst entscheiden? Und natürlich können Sie das selbst entscheiden. Erinnern Sie sich einmal daran, als Sie das letzte Mal ein Auto gekauft hatten. Der Händler hat übrigens zwei Preise, einen Bruttopreis inklusive Mehrwertsteuer und einen Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Und bei den Gebrauchtwagen stand dann regelmäßig bei den Preisschildern auch der Hinweis Mehrwertsteuer ausweisbar. Was heißt das? Der Vorbesitzer war selbstständig und war vorsteuerabzugsberechtigt. Wenn Sie jetzt auch selbstständig sind, können Sie die Mehrwertsteuer sofort wieder vom Finanzamt zurückholen. Kaufen Sie hingegen als Endverbraucher, haben Sie die volle Mehrwertsteuer zu zahlen und dieses Auto verliert die Vorsteuerabzugsfähigkeit. Und wie reagiert mein Tiny House interessiertes Pärchen darauf? Ja, aber wir sind doch Unselbstständige. Meine Reaktion? Ja, dann werden Sie doch zu Selbstständigen, das ist gar nicht mal so schwer. Ich melde mein Gewerbe an und sage meinem Steuerberater, er möge bitte eine gewerbliche Steuernummer für mich einrichten und schon kann das losgehen. Genauso macht es ja auch der angestellte Topverdiener, der gerne seine Steuer aus den letzten Jahren zurückholen möchte. Und schwupp, ehe man sich's versieht, ist der Angestellte zu einem Selbstständigen geworden. Toll, oder? Und wenn ich dann mein Tiny House kaufe, nehmen wir mal eine runde Summe, das kostet 100.000 Euro, dann sind da 16.000 Euro Mehrwertsteuer enthalten. Netto kostet es nur 84.000. Und wenn ich es nicht unbedingt nur aus eigenem zurückgelegten Kapital bezahlen möchte, sondern eine Finanzierung haben will, dann finanziere ich ja nicht den Bruttopreis inklusive Mehrwertsteuer, sondern die hole ich mir ja zurück. Das heißt, ich finanziere nur auf 84.000 Euro. Welche darüber hinaus noch möglichen steuerlichen Aspekte eine Rolle spielen können, habe ich ja schon in den letzten Podcast-Folgen erwähnt. Und natürlich heißt es, wenn ich ein Tiny House gewerblich mit Vorsteuerabzug kaufe, dass ich es auch nur inklusive Mehrwertsteuer dann auch vermieten kann, sodass ich natürlich die eingenommene Mehrwertsteuer abzuführen habe. Natürlich. Aber bei meinen Kosten bleibt es ja nicht beim Tiny House selbst. Allein der Elektriker, der mir das Haus anschließt, das zu gewerblichen Zwecken genutzt werden soll, stellt mir eine Rechnung inklusive Mehrwertsteuer, die ich mir dann logischerweise auch wieder vom Finanzamt zurückholen kann. Und weiter geht's. Ich muss ein Tiny House einrichten. Und dazu gehören, wie es in Norddeutschland heißt, Pött und Pannen, also Töpfe und Pfannen, Besteck, Porzellan, Wasserkocher, Eierkocher, Kaffeevollautomat, Matratze, Handtücher und so weiter. Und diese Produkte kaufe ich selbstverständlich auch mit Mehrwertsteuer, die ich mir dann als Vorsteuer wieder zurückhole. Die engagierte Hausfrau wird natürlich jetzt sagen, hups, das ist ja fast das Gleiche, was wir auch privat zu Hause nutzen. Ja, das stimmt natürlich, aber das soll trotzdem hier kein Wink mit dem Zaunfall zu einer möglichen Steuerumgehung sein. Doch damit nicht genug. Anschaffung bis zu 1.000 Euro kann ich direkt gegen meine zu versteuernden Gewinne rechnen als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter, kurz GWG. Wir halten also fest, der Unselbstständige bezahlt seine knapp 1.700 Euro für den Kaffeevollautomaten, den er dann privat nutzt. Der Unselbstständige, der anfängt, selbstständig zu denken und zu handeln und sich ein Gewerbe nebenbei aufzubauen, kauft den Kaffeevollautomaten für die betriebliche Nutzung für 840 Euro. Und bitte lass uns die ganzen Argumente, ja, aber, doch einmal beiseite. Was sagt mein Chef? Was sagt mein Freund? Was sagt meine Freundin? Einfach mal beiseite lassen. Dafür gibt es natürlich Lösungen nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und dafür gibt es massenhaft YouTube-Videos, in denen man die Grundlagen lernen kann. Uns geht es hier erst einmal darum, aufzuzeigen, wie extrem der Fiskus, der Staat und unsere Politik in unsere Taschen greift. Doch kommen wir zurück zum Thema Mehrwertsteuer. Jetzt kaufe ich ein Tiny House gewerblich und hole mir die Mehrwertsteuer, ihr denkt dran, 100.000 brutto, 16.000 Euro Vorsteuer zurück. Und jetzt stellt sich nur die Frage, wie ich es denn vermiete. Ich kann es, wie in den letzten Podcast-Folgen öfter schon dargelegt, als bewegliches Wirtschaftsgut vermarkten, dann muss ich auch die Umsätze mit 19% Mehrwertsteuer belegen. Genau zu diesem Thema biete ich ja regelmäßig öffentliche und kostenlose Webinare zum Thema Tiny Houses als steueroptimiertes Investment an. Wenn ihr also dazu mehr wissen wollt, geht bitte auf tiny-house-webinar.de und bucht euch dort kostenlos ein. Der Link ist aber auch nochmal in den Shownotes konkret hinterlegt. Komme ich allerdings auf die Idee, es als Immobilie, als Vermietung, Verpachtung zu nutzen, dann habe ich die Möglichkeit, es als Ferienhaus mit dem gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von 7% zu vermarkten. Doch halt stopp, sprachen wir nicht eben davon, dass die Mehrwertsteuer bei der Gastronomie erhöht worden ist? Völlig richtig, nur da galt es für die Restaurants. Hier sprechen wir über die Vermietung von Ferienhäusern und Wohnungen und da ist der 7%ige Mehrwertsteuersatz erhalten geblieben. Und das ist schon ein hochspannender Aspekt. Wohlgemerkt, ich hole mir die 19% Mehrwertsteuer zurück und von dem, was ich einnehme, gebe ich nur 7% ab. Das ist ein glasklarer Steuervorteil von 12%. Und allein mit diesem Punkt ist das Thema Vorsteuerabzugsfähigkeit hochspannend. Ja, und andersherum darf man natürlich auch mal betrachten, wer an der nächsten Ecke irgend so eine Tiny House Hütte privat kauft, hat eigentlich schon verloren. Das ist eben die Amateurversion, wenn ich Wagenburgen lustig finde. Doch einen Punkt sollten wir unbedingt auch noch besprechen. Wir haben jetzt über die deutsche Mehrwertsteuer gesprochen und wir leben ja in der Europäischen Union. Und nun gibt es ja gerade im Tiny House Markt eine überschwemmende Angebotspalette aus den osteuropäischen Billiglohnländern. Und ich warne ja sowieso schon regelmäßig davor, irgendwie im osteuropäischen Ausland irgendein Tiny House zu kaufen, nach deren Vertragsbedingungen, nach polnischem, nach rumänischem Recht und auch vielleicht noch Gerichtsstand Bukarest oder so. Doch damit nicht genug. Die Mehrwertsteuersätze sind ja nun höchst unterschiedlich von Land zu Land. Und während die rumänische Mehrwertsteuer genauso wie die deutsche bei 19% angesiedelt ist, liegt sie in Österreich schon bei 21% und in Polen bei 23%. Wohlgemerkt für diejenigen, die privat im Ausland nach ausländischem Recht kaufen. Kaufe ich hingegen bei einem deutschen Händler ein ausländisches Produkt, so veranschlagt er die deutschen 19% Mehrwertsteuer. Doch Vorsicht, es gibt jetzt einige hochunseriöse ausländische Anbieter, die einfach die Mehrwertsteuer vergessen, übrigens Englisch VAT, V-A-T, Value Added Tax, und ihre Produkte in Deutschland ohne Mehrwertsteuer anbieten. Und das ist, meine Freunde, knallhart illegal. Wir haben eine sogenannte Preisangabenverordnung. Und gemäß § 3 Absatz 1 Preisangabenverordnung ist jeder Anbieter verpflichtet, den Preis einschließlich Umsatzsteuer und aller sonstigen Preisbestandteile anzugeben. Und wenn ihr dann in den sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook wieder irgendeine Drückerkolonne aus Osteuropa erlebt, die den Nettopreis ohne Mehrwertsteuer anbieten, dann muss man einfach sagen, das sind unseriöse Kräfte. Fertig, aus, Ende. Ich als Selbstständiger bzw. Unternehmer kaufe natürlich im Ausland auch zu Nettopreisen, dann muss ich nämlich die Mehrwertsteuer gar nicht bezahlen und dann spare ich mir natürlich das Zurückholen der Mehrwertsteuer über den Fiskus. So, und damit wollen wir unseren kleinen Exkurs in Richtung Mehrwertsteuer abschließen. Wir halten also fest, wenn ihr privat etwas kauft für die private Nutzung, dann habt ihr selbstverständlich die Mehrwertsteuer zu bezahlen, im Inland wie im Ausland und im Ausland obendrein die dort gültige Mehrwertsteuer. So, meine verehrten Tiny House Enthusiasten, und zum Abschluss darf ich euch noch einen ganz besonderen, sehr dringlichen Rat geben. Jahrelang hat die Politik und die passenden Medien euch erzählt, dass der Staat für euch sorgt und die Selbstständigkeit ein ganz, ganz böses Übel ist. Also erwartet bitte auch nicht, dass eure Freunde, Verwandte oder Bekannte, die die Selbstständigkeit noch nicht kannten, jetzt auf einmal sagen, oh, das ist eine tolle Idee, da mache ich gleich mit. Sollte es doch der Fall sein, dann darf ich euch jetzt schon ganz herzlich zu eurem tollen Freundeskreis gratulieren. Ihr habt eine super Mannschaft, mit der ihr weitermachen solltet. Doch wenn ihr das untrügliche Gefühl haben solltet, dass es nicht so der Fall sein wird, ist das auch nicht so schlimm. Fangt einfach für euch höchstpersönlich an, euch zu informieren, zu recherchieren und möglicherweise euch einen Plan aufzubauen. Und denkt immer dran, 7 Millionen steuerpflichtige Selbstständige in Deutschland. Und das sind nicht nur die Großkonzerne, das ist so mancher Angestellter, der einfach ein Gewerbe nebenbei hat, um die Steuer zu optimieren. Und wenn ihr das in Verbindung mit Tiny Houses planen solltet, dann denkt bitte daran, dass ihr in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen drückt, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich die nächste Folge hochlade. Und das passiert ja nun seit 3 Jahren jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und bis dahin verbleibe ich wie immer euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-House einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.